dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 259. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und normalerweise umgekehrt. Kleiner Teaser. Wir wissen also nicht, was im Glas vor uns steht quasi und werden darüber ein bisschen sprechen.
Genau.
Ich weiß noch, was letzte Woche im Glas war. Weil
lass mich doch den Teil zumindest sagen. Du weißt sicher noch, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben. Weil unvergesslich, meiner Meinung nach.
Ja, Pian de Lorino. Ist halt einfach richtig geil. Das war Brunello di Montalcino Vignette del Versante 2019.
Genau.
Und ich war nicht auf 2019 gekommen, ich habe es auch im Podcast so gesagt.
Ja.
Ich wäre nicht drauf gekommen, dass das so jung noch ist, weil es schon so balanciert ist. Und dann war auch schnell klar, dass es eigentlich nur ein Weingut sein kann, was so arbeitet, was diese Stilistik so zusammenbringt.
Stimmt, sobald wir geklärt gehabt haben, dass es jetzt fix Sangiovese ist, warst du so, ah okay, können vielleicht 5 Leute insgesamt sein auf dieser ganzen Welt und davon am wahrscheinlichsten.
Genau.
Ja, und recht hast gehabt.
Das ist schon richtig gut.
Das ist schon, wir haben es eh im Podcast auch gesagt, das ist schon ein großer Wein für uns beide.
Ja.
Und das war sehr, sehr schön zu trinken.
Und die Story ist auch super.
Ja, natürlich. Also die Story ist sehr, sehr gut. Von der Origin-Story der beiden bis hin zu, wie sie das Ganze dann so ein bisschen aus dem Boden gestampft haben, ist es eigentlich sehr, sehr spannend. Und dann haben wir natürlich den Jan, der die Enzyklopädie ist und die Caroline, die schaut, dass das Ganze dann trotzdem rennt auch.
Ja, ja.
Ich bin mir sicher, dass beide schauen, dass es rennt, aber ich glaube, ohne Caroline hat der Jan vor allem Papers schreiben.
Ja,
also und Wein machen, aber wir würden ihn vielleicht gar nicht kriegen.
Genau, den wird wahrscheinlich keiner kriegen, weil das war einfach nur ein Wein, den er halt macht, für sich überzeugt davon, dass das genauso gehört und fragen, warum
genauso,
nicht alle
schon
anderen das machen. Genau. Cool. War sehr schön.
Ja.
Und wie angeteasert, meine Folge ist leider ein bisschen ins Wasser gefallen, also mein Wein ist ein bisschen ins Wasser gefallen.
Ich hoffe, er ist nicht tatsächlich ins Wasser gefallen.
Ich hoffe auch nicht, er ist irgendwo am Weg, I guess. I hope.
Er wird schon kommen.
Er wird kommen.
Wenn nicht nächste, dann vielleicht übernächste Woche. Mal schauen.
Aber er hat sich verfahren, sagen wir es einmal so.
Stimmt, er hat sich relativ grob verfahren sogar.
Deswegen herzlichen Dank, dass du da eingesprungen bist und da kurzfristig eine Folge um Tisch gehabt hast.
Ja, sehr gerne. Danke auch an unseren Weinmenschen, der hier sehr kurzfristig reagiert hat und mir die Chance ermöglicht hat, gleich diese Podcast-Folge zu machen. Direkt hintereinander. Na gut, Michi,
weiß ist das Ganze.
Wir sind recht weit weg von dem, was wir letzte Woche gehabt haben.
Schönes, helles Goldgelb.
Schon so ein bisschen Goldgelb da drinnen. Voll. Ja, voll.
Die Nase ist gleich mal relativ laut, finde ich. Also die redet gleich mal mit dir. Hast gleich mal so ein bisschen was fast Mandelcremiges da drinnen.
Wirklich?
Was ich mein?
Das hast du immer, wenn du irgendwas in die Richtung hast, das hast du immer viel ärger als ich.
Ja, ja, also, das habe ich voll.
Das ist ganz spannend für mich.
Also so richtig so dieses Mandelcreme so ein bisschen da drinnen.
Auf das
also,
war ich ganz am Schluss gekommen, aber für mich ist es diese Mandelschale fast. Diese Schale von
gerne.
Diesen Nüssen. Verstehe. Ja.
Und das liegt so ein bisschen für mich da drüber. Hat so ein bisschen was Laktisches dazu, ja. Also für mich vereint sich das also dieses Laktische mit diesem mandeligen Thema.
Witzig. Also ich habe tatsächlich mehr noch so dieses, ein bisschen gelbe Frucht, ein bisschen Apfelschale darunter.
Aber das ist so alles für mich
Richtung.
Viel tiefer.
Ist das witzig. Ich, also aber das ist immer bei genau diesen Punkten, immer so dieses, gerade dieses Mandelige habe ich selten so arg.
Ja, ich bin halt generell, also ich mag Mandel nicht.
Deswegen riechst du es immer stärker.
Riech ich natürlich
weiß,
viel
deswegen muss immer so viel lachen drüber, wenn das bei dir so ganz, ganz intensiv da ist, weil es ist... Ja, ja, also es ist absolut, wenn du mir es erzählst, dann finde ich das schon da drinnen.
Ja.
Aber ich muss es einmal erzählt kriegen, bevor ich es finden kann.
Nein, für mich ist wirklich so, erster Layer für mich bei dem Wein ist jetzt wirklich so eine laktische Ebene, so eine Mandelebene. Und dann drunter merkst du so ein bisschen Apfelschale, da kommt dann immer diese Frische so außer.
Ja, genau.
Also ein bisschen was fast Staubiges da dazu.
Ja, ich finde aber, das geht mit diesem Mandelthema einher.
Ja, voll. Also das ist diese Würze, die da dazu passt eigentlich, ja.
Genau, und dann so, Frucht hast gar nicht so viel da drinnen, das stimmt schon.
Aber die Spikes, was ich habe, sind schon reif grundsätzlich.
Ja, absolut.
Ja.
Also ich finde das richtig, so diese reife gelbe Apfel, so gelbe Apfelschale, die wirklich reift ist schon.
Ja.
Fast so Kellerapfler.
Kellerapfel, also zerstampfter Apfel so ein bisschen, weißt du, wenn du einfach so auf einen Apfel draufsteckst, der ein bisschen so liegt.
Ja, genau.
Und der hat richtig reif gerade ist.
Ja. Und dann, so ein drunter immer
diese leicht kräutrige Frische, ja, genau. Aber das schiebt für mich von unten darauf. Und mit jedem Einrichten wird das intensiver und dieses ganze Mandellaktische geht halt ein bisschen zurück.
Ja, voll, du hast so dieses frische Kräuterthema, das so durchkommt immer mal wieder dazwischen. Und da bin ich wirklich bei frischen Kräuterthema, nicht bei irgendwas Getrockneten.
Nein, das ist richtig frisch, aber das Gesamtding ist halt sehr, sehr würzig, sehr dunkler in sich, finde ich, von dieser Würze. Und schon, es spült so ein bisschen in diese Cremigkeit auch so, finde ich, rein und fließt so ein bisschen zwischen dem frisch-reif-cremig hin und her. Also gefühlt ein bisschen Holz da dran halt.
Ja, genau.
Würde auch Sinn machen. Mhm. Na gut, ich koste es einmal.
Es ist lustig. Wir haben diese Rebsorte nicht schon ein paar Mal gehabt. Oder zu viel zu teasern. Und ich finde, die macht sich da ganz gut bemerkbar.
Das ganze Ding ist jetzt da am Gaumen eigentlich sehr harmonisch auch wieder. Mhm. Auch sehr harmonisch zur Nase. Finde ich, also ich finde diese Würze, diese mandelige Würze setzt sie wieder voll durch. Also ich habe das voll am Gaumen auch. Es ist eins zu eins dasselbe für mich wie in der Nase. Also finde ich sehr schön. Nicht allzu viel Säure.
Genau.
Saftig.
Wobei, Säure kommt dann hinten schön durch.
Ja.
Also, und gibt mir vor allem einen Kick gemeinsam mit diesem doch schönen Gerbstoff.
Also nicht überbordend viel Säure. Mhm. Du merkst den Gerbstoff hinten, ja, und das schiebt dann schön durch. Das bleibt auch lang für das.
Genau, der Gerbstoff hält sich eigentlich ganz
gut. Gefühlt die Säure nicht so hoch ist, schiebt es trotzdem schön durch. Das ist kein kaltes Jahr, das ist auch kein kaltes Gebiet.
Es ist, warte mal, was ist es denn für ein Jahr? Ich glaube, es ist weder super heiß noch super kalt gewesen. Aber es ist jetzt kein kaltes Jahr per se.
Ja. Und es ist schon warm jetzt am Gaumen dann.
Es ist vor allem reif am Gaumen, ja.
Es ist richtig reif am Gaumen, ja. Aber das hilft natürlich auch wieder mit der Länge. Ne? Also das hat halt dafür richtig, richtig viel Länge, wo es vielleicht die Säure noch mehr durchschieben könnte, schiebt da halt die Struktur mit der Wärme des Alkohols auch nochmal durch, zieht das nochmal entlang.
Und dann hast du rundherum genau diese grüne Würzigkeit, die du so ein bisschen Erforschung gespürt hast. Mhm. Dieses Kräuterwürzige rundherum.
Habe ich aber, finde ich, am Gaumen weniger als in der Nase.
Aber es geht so ein bisschen Hand in Hand mit diesem Gerbstoff, den du hast. Gerbstoff bleibt da wirklich bestehen da.
Gerbstoff bleibt, aber es ist schon sehr saftig zuerst. Ja. Macht einmal saftig auf.
Ja, stimmt.
Wieder dieses gelb-apfelige, das ist wieder sehr reif. Das geht fast so ganz leicht in so einen dicken Honig, dicken Met so rein.
Das passt mir eigentlich ganz gut da dazu vorne dran.
Ja. Aber das ganz fein nur, ne? Ganz fein nur, also nicht dieses...
Ja, fast das Würzige vom Met-Thema.
Drüber, sondern wirklich genau diese feine Würze. Und dieses, wie sie leicht anlegt über diese Cremigkeit halt. Spannend.
Kannst du es irgendwo einordnen?
Also ich würde generell in irgendeiner Richtung Burgunder-Rebsorte eher laufen.
Spannend, ja.
Weil es eben diese Rundung mitbringt, weil es nicht allzu viel Säure hat.
Weil es auch dieses Mandelthema so ein bisschen mitbringt.
Mandelthema, ja. Aber mir fehlt halt für Weißburgunder oder sowas dann der ganze Rest so ein bisschen. Es könnte sich vielleicht ausgehen, aber... Weiß ich nicht.
Ist aber nicht, ne?
Es ist auch nicht klar Chardonnay.
Nein, es ist nicht klar Chardonnay. Da stimme ich da auch zu.
Also, aber grundsätzlich hätte ich eher gesagt, ja, kennt Burgunder-Rebsorte. Ich kann es mir vorstellen mit Weißburgunder, ich kann es mir vorstellen mit sowas wie Grauburgunder schön gemacht.
Ah, interessant.
Das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Nachdem du gesagt hast, die Rebsorte haben wir schon öfters gehabt, kann ich das ausschließen.
Ja, das ist richtig. Wohin sonst, wenn es keine Burgunder-Rebsorte ist?
Das ist die gute Frage. Ich könnte mir grundsätzlich das auch vorstellen, mit Furmint zu machen.
Ah, interesting.
Aber dafür fällt mir halt Säure dann am Schluss.
Ja, genau. Also du hast beim Furmint trotzdem immer viel stärkere Säurekomponente.
Aber rein von der Aromenstruktur würde es ganz gut passen, finde ich. Aber, also kannst du machen. Also ich denke gerade eher so an, nicht an das, was wir in Österreich mit Furmint machen, großteils. Ja. Oder das, was wir... Österreich, ein bisschen Vino Gross, Slowenien und so machen, sondern eher an Oldschool Ungarn, wo das ja oft auch ein bisschen mehr in die Breite gehen kann und ein bisschen mehr in diese Körperlichkeit, wenn man das so sagen kann.
Körperlichkeit ist geil.
Weil ich finde, das geht schon auch ein bisschen in die Körperlichkeit. Ne? Das ist schon
es hat schon Struktur rund um.
Es hat Struktur, es hat Alkohol. Und das kann Furmint schon, wenn man wirklich sehr reif lässt.
Aber dann wird
er trotzdem noch mehr Säure.
Ja, plus vermint wird dann nur viel breiter, also viel überbordender, ja, am Schluss.
Aber man kannst, du musst ja nicht.
Stimmt, du musst nicht ernten. Ins Maximum gehen.
Genau. Deswegen, das hätte man auch vorstellen können.
Ja, okay.
Aber ich finde es sehr, sehr schwierig einzuordnen, grundsätzlich rebsortentechnisch. Weil es hat für mich jetzt keinen Marker, wo ich sage, okay, das muss sein. Mhm. Aber du hast gesagt, wir haben es oft gehabt.
Ein paar Mal
zumindest. Nicht Riesling.
Es ist nicht Riesling, nein. Mhm.
Ich kann mir es auch als Silvaner vorstellen, aber schwierig. Dafür ist man einfach zu reif auf alle Ecken.
Mhm. Was könnte es noch sein?
Das als Veltliner machen, oder was?
Es ist kein Veltliner. Da fällt auch so ein bisschen diese dunkle Würzigkeit,
ja,
da drunter.
Ja, genau, wenn Veltliner halt löss und reif, dann wird es eher dunkler. Mhm. Und wenn weniger reif, wird es heller und das passt beides nicht rein. Und grundsätzlich, die Würzigkeit ist anders, als man von Veltliner kennt.
Ja, absolut.
Was haben wir noch sonst öfters mal gehabt?
Vielleicht ist da was von den Genannten.
Ah ja, also ist doch Silvaner.
Es ist doch Silvaner. Okay. Ja, gut, das ist das Richtige gewesen jetzt.
Das ist schon auch was, was halt so viele Spielarten kann auch und was man
Blank
einfach,
Paper ist, ja, ganz genau.
Genau, und was man einfach auch zu wenig kennt am Schluss, dass man sich leichter tut in der Einordnung.
Was wir jetzt trotzdem schon ein paar Mal gehabt haben. Überraschenderweise.
Ja, ja.
Aber also ich habe tatsächlich nachgeschaut und ich habe mir gedacht, wir haben schon mehr als zwei, drei Silvaner gehabt bis jetzt.
Voll. Mhm. Aber ich finde, das hat nichts mit irgendeinem von den Silvaner zu tun.
Nein, das ist nochmal anders als alles, was wir bisher gehabt haben eigentlich.
Ja, weil ich finde, also das ist noch am nähersten vielleicht dran, eher an Silex Crema von der reinen Idee der Reife, sagen wir jetzt mal so.
Ja.
Es hat natürlich dann ganz viele Unterschiede, weil es hat keine Reduktion, es geht nicht in dieses leichte Orange rein.
Ja.
Aber rein von dem, wo die Trauben gelesen sind, zu welchem Punkt, ist es nicht so unähnlich, finde ich.
Ja, ja.
Und alle anderen Silvaner, die wir gehabt haben, waren trotzdem den Dicken mehr auf diesem Grünen wirklich drauf.
Ja, stimmt.
Was ich finde, ich da halt gar nicht habe.
Also das ist schon diese Würzigkeit, die ins Grüne geht, aber also viel, viel, viel subtiler als bei allen anderen.
Und nicht dieses Plakativ-Grüne, was Silvaner halt gerne mal hat.
Ja, genau. Also es ist Silvaner, wo da man hin?
Naja, nachdem das warm ist und wir Silvaner schon mal aus einer südlicheren Ecke hatten, könnte man es einfach nicht nach Deutschland tun, sondern ein bisschen südlicher davon.
Oho.
Unter Österreich runter.
Ja.
Können wir das nach Südtirol
tun? Das können wir nach Südtirol tun.
Sehr gut.
Sehr gut eingeordnet.
Das macht Sinn.
Ja, ganz genau. Also deswegen war mein ist es ein warmes Eck?
Naja, kommt drauf an.
Aber es ist eine Mischung.
Ja, ja. Es kommt auch drauf an, wo.
Ja, ganz genau. Ich erzähle jetzt gleich mal, wo wir da
sehr
sind.
Gut.
Und zwar hat der liebe Wolfgang vom Zöllhof so schnell reagiert auf meine Anfrage, dass ich gesagt habe, super, passt, dann machen wir gleich diese Folge hier heute. Endlich mal wieder zurück in Südtirol und diesmal sogar eine Folge ohne direkte Sommer-Connection, aber sehr wohl mit indirekter Sommer-Connection, aber da erzähle ich dann nachher gleich mehr dazu. Wir sind wieder im Eisacktal, wo wir letztes Jahr den Daniel Siegmund selber schon besucht haben. Und wenn man vom Daniel jetzt ein kleines Stück weiter Richtung Bozen fährt, dann kommt man zum Weingut Zöllhof. Also es ist so eine Viertelstunde voneinander ungefähr. Die Weine vom Wolfgang hat uns nicht nur der Daniel selber empfohlen, der hat auch gesagt, naja, Zöllhof müsst ihr euch anschauen, sondern auch unser Hörer, der Gregor.
Sehr gut, vielen Dank.
Ich habe für diese Folge mit dem Wolfgang Unterfrauner, oder Wolle, wie ihn der Daniel nennt, telefoniert, der heute den Betrieb führt und wir sprechen heute über seine Geschichte und da werden uns ein paar bekannte Namen unterkommen, so wirst du sehen, und über die Rolle vom Silvaner im Eisacktal natürlich auch, weil wir wissen ja schon so ein bisschen, das ist nicht unwichtig dort.
Richtig.
Noch ein kleiner Disclaimer, der Wolle schickt uns natürlich auch den aktuellsten Jahrgang seines Silvaners noch hinterher. Dadurch, dass wir jetzt diese Folge sehr früh gebraucht haben, geht sich das nicht aus.
Sorry.
Wolle sagt, 24 ist schon einmal einfach mehr Seins oder ein bisschen mehr Reduktion, gefällt einem einfach insgesamt besser. Und der Deal ist jetzt, wir werden das natürlich noch verkosten und euch dann auch wirklich davon erzählen. Also das sagen wir euch auf Instagram vielleicht auch bei der nächsten Folge dann als kleiner Start nochmal vorneweg, wenn es ausgeht. Aber heute haben wir 23 im Glas und das ist weder super heißes Jahr, so wie 22 zum Beispiel war, aber es ist halt auch kein klassisches kühles Jahr, wie was weiß ich, 21 und ein paar Jahre davor. Später mehr zu den Weinen, jetzt einmal zur Geschichte. Wolfgangs Familie ist seit dem späten 18. Jahrhundert am Zöllhof sesshaft. Der dürfte übrigens so heißen, weil anscheinend irgendeine alte Zollstelle von den Römern dort war. Dann hat halt irgendein Südtiroler mal ein Häusl hingebaut und dann war das halt der Zollhof, weil gehört halt da dazu. Und über mehrere Jahrhunderte hinweg war es ein Mischbetrieb, ganz klassisch, wie ja in vielen anderen Betrieben im Eisacktal, mit Ackerbau, mit Tieren und mit Wein und alles vor allem für den Eigenverbrauch. Verkauft hat man dann einfach, was man immer braucht hat. Anfang der 1960er Jahre hat dann der Opa von Wolfgang dabei mitgeholfen, die Eisacktaler Kellerei aufzubauen. Dementsprechend hat die Familie dann auch angefangen, einen großen Teil ihrer Trauben dorthin zu liefern, wobei großer Teil der Trauben, das waren halt ein paar Rebzellen. Genau, das waren halt ein paar Kilo, hat der Wolfgang gesagt. Und der Opa hat sich halt ein bisschen was selber behalten, um so ein bisschen für den Eigengebrauch auch zu vinifizieren. Als der Vater dann den Betrieb übernommen hat, ist der erste Umschwung gekommen. Der hat damals die Tiere aufgegeben, Äcker und Weinreben übernommen und zusätzlich nur den Anbau von Äpfeln für sich entdeckt. Mhm. Auch das ist sehr klassisch für Südtirol, wie wir wissen. Ja, vor allem in den 80ern und 90ern, da war das wirklich ein Aufschwung. Und in den folgenden Jahren hat sich dann der Anteil von Weinbau und Obstbaufläche gesteigert, also alles, was Acker war, was aber eigentlich Weinbau sein könnte und oder Obstbau sein könnte, ist einfach umgewandelt worden, weil Acker jetzt nicht mehr so relevant war. Für alle, die unsere Eisacktal-Folge noch nicht gehört haben, zeichne ich dir nochmal ganz kurz ein Bild davon, wie es dort so ausschaut. Wir sind direkt am Fluss Eisack. Zu beiden Seiten sind die Hänge sehr, sehr steil rauf. Weinbau findet man da auf Höhen von 600 bis 900 Metern. Du hast natürlich diese Sonne im Süden, das ist schon warm. Ja, aber du hast halt auch die Höhe und du hast so ein bisschen dieses Steile und diese Kombination macht es halt auch wirklich aus dort. Und der allergrößte Teil dieser Hänge ist natürlich terrassiert, anders geht es ja nicht. Wir waren dort, wir haben gesehen, wie steil das ist. Das ist ganz, ganz arg. Genau. Der Boden ist sehr, sehr karg und sehr, sehr steinig. Hauptsächlich Quarzphyllit, sagt der Wolfgang, und so ein bisschen verwitterter Schiefer im Untergrund. Also es ist einfach Storboden quasi. Mhm. Und dann hast du ein bisschen Erden da mittendrin und in aller Kürze zusammengefasst. Arbeit an die Steilhänge ist hart, Boden ist auch hart. Mhm. Ja. Das ist die Basis des Ganzen. 1994 ist dann ein großer Umbruch am Hof gekommen. In dem Jahr ist der älteste Bruder von Wolfgang geboren worden. Der Wolfgang ist der jüngste von drei Brüdern. Mhm. Und das hat bei den Eltern so ein bisschen einen Sinneswandel bewirkt. An einem Nachmittag ist Papa Josef übrigens, heißt er, heimgekommen und hat seine Frau im Weingarten arbeiten gesehen, wo in der Früh nur Pflanzenschutz ausgebracht worden ist. Und er hat sich gedacht, so kann das nicht weitergehen, dass ich jetzt da meine eigene Familie in dem Zeug stehe habe, das ich in einem Schutzmantel ausbringen muss. Mhm. Und du musst aber da teilweise dann nachher halt rein. Und das fliegt halt nach ein paar Stunden nur mal dumm, ne? Das ist ja halt überall dann drauf. Das heißt, das ist nicht weg. Nicht, ne? Ja. Genau. Und von einem auf den anderen Tag hat dann Papa Josef die gesamte Fläche auf biologische Bewirtschaftung umgestellt, Obstbau inklusive im Übrigen.
Oh, ja, weil das ist ja immer das klassische, die klassische Ausrede, sage ich jetzt mal so hart gesagt in Südtirol, dass quasi, wenn du in Obstbau biologisch bewirtschaften willst, dass das quasi kaum möglich ist. Und dass deswegen halt beim Weinbau auch nicht so leicht geht, weil da ist ja immer Obstbau daneben oder beides in einem Betrieb und deswegen können wir alle nicht Bio machen, bla, bla.
Josef und der Frau hat gesagt, doch.
Da scheiße drauf, sehr gut.
Genau. Mitte der 90er war er einer der Ersten, der im Eisacktal wirklich umgestellt hat. Das ist natürlich schon ein bisschen argwöhnisch beäugt worden, weil alle anderen gesagt haben, na, kann halt nicht gehen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, wenn du so eine Entscheidung wirklich von innen triffst und das so ein bisschen zum Schutz von der eigenen Familie passiert, dann ist das sowieso wurscht, was die anderen sagen. Ja. Und der hat sich nicht reinreden lassen und seit 1994 ist das jetzt so. Es geht.
Nicht schlecht.
Josef hat sich dann auch wirklich reingefuchst in das Thema biologischer Weinbau und Obstbau. Wie schon gesagt, das war ja keine lang geplante Entscheidung, sondern das war wirklich ein, ich würde es nicht mehr anders machen, wir machen das jetzt so. Und irgendwann, wenn du dich dann reinfuchst in so ein Thema, dann ist es halt auch so weit, dass du ein bisschen deinen eigenen Wein machen willst und nicht nur die paar Flaschen halt wieder haben, sondern wirklich wissen willst, was aus diesen Trauben rausgeht.
Ja, vor allem, was bringt es, wenn du jetzt das Ganze biologisch machst, den Zusatzaufwand machst quasi und dann wahrscheinlich gar nicht so viel mehr dafür kriegst, ne?
Exakt.
Weil
du hast immer das Kellerei-Thema und es dürfte so gewesen sein, dass dann irgendwann der Wunsch wirklich groß war, dass er eigene Weine macht. Und das Wissen dafür hat er aber noch nicht gehabt zu dem Zeitpunkt und das war ja mal ganz, ganz klar. Ich habe bisher einfach wirklich Wein- und Obstbau betrieben auf Produzentenseite, aber nicht als Weinmacher tatsächlich oder als, was weiß ich, Saftmacher oder sowas in
die
Richtung.
Ja, er hat halt einfach die
geliefert, genau.
Geliefert und ist halt einfach in die Weinberge und in die Apfelgärten gestanden quasi.
Genau. Also hat er sich einen Partner dazu gesucht und hat beim Hajo Loaka angefragt, der ja auch Bio gearbeitet hat damals schon, ob er nicht einen Teil seiner Trauben für ihn ausbauen könnte. Ja, ja. Natürlich gescheit, du hast ja Expertise, du musst das nicht alles selber machen gleich und du weißt, das ist in guter Hand und das ist auch wer, der versteht, wie du arbeitest.
Voll.
Macht natürlich Sinn. Und als Deal hat der Josef dafür dann das Traubenmaterial das Restliche, das nicht produziert worden ist, als eigener Wein an den Hajo geliefert. Das heißt, Biotraubenmaterial, wie wir wissen, in Südtirol jetzt nicht etwas, was es so extrem oft gibt. Ja. Und damals schon gar nicht. Hat dann Luarca geliefert gekriegt und dafür ist ein Teil davon ausgebaut worden in anderen Kellern.
Also so ein ähnlicher Deal quasi wie bei den Lagedas, ja, wo wir das ja auch so gehört haben, dass die ganz viele Partner Weinbauern, genau, quasi haben, die halt für sie arbeiten und einer dann die Trauben liefern und da halt ein ähnlicher Deal, nur dass er halt gleich auch direkt den Wein davon kriegt.
Genau, genau. Ja. Das war am Schluss auch ein guter Deal für alle und so gibt es seit 2001 die ersten Weine mit dem Zöllhof-Etikett. Mhm. Über die nächsten Jahre hinweg hat sich der Josef Unterfrauen aber trotzdem sehr in dieses Thema Weinbau eingelesen und sich einfach sehr dafür interessiert. Aber er hat sich halt noch nicht so ganz rantraut. Mhm. Wenn du einen hast, der das für dich macht und das läuft und das passt und da kommt was dabei raus, was sinnvoll ist, dann musst du ein bisschen überlegen, wann du wirklich da jetzt reinfährst. Und wie schon gesagt, das, was bei der Kooperation mit Luarca rausgekommen ist, das hat auch gut funktioniert für sie. Also es hat ihnen grundsätzlich schon gefallen und der Josef hat dann den Hajo Luarca irgendwann gebeten, ob er nicht das ganze Traubenmaterial vom Zöllhof jetzt wirklich als Zöllhof-Weine verarbeiten kann. Aber das war für die Luarcas dann einfach nicht mehr sinnvoll.
Ja, macht das auch, bringt eher noch zu wenig.
Quasi. Genau, macht auch Sinn. Ja. Verständlich. Und so hat dann Papa Josef gesagt, okay, dann muss ich es jetzt wohl doch selber machen. Mhm. Jetzt ist es an der Zeit. 2007 sind dann die Arbeitsflächen dafür am Hof geschaffen worden. Hof hat es, wie schon gesagt, gegeben. Das ist der große Vorteil. Da gibt es ja Platz dafür. Und Josef Unterfrauner hat dann seine ersten Weine im eigenen Haus gemacht. Und damals waren das so um die 1,7 Hektar Weinbaufläche, nur damit du dir das vorstellen kannst. Und 1,8 Hektar Obstbau waren noch dabei. Das geht sich dann ganz gut aus insgesamt. Und gerade der Obstbau ist schon auch was, was ein tragendes Element ist, auch wirtschaftlich, ja, für den Hof. Das heißt, du hast da immer so ein bisschen Sicherheit dahinter.
Ja, sicher. Du musst nicht alles auf einen Karten setzen. Ja.
Und auf diesem Hof, in dieser Struktur, wächst dann der Wolfgang auf. Er war die ersten 8 Jahre seines Schullebens in der Freien Waldorfschule Brixen, die übrigens sein Papa ganz nebenbei gegründet hat.
Ah.
Weil er gesagt hat, es gibt da keine sinnvolle Schule, Waldorfschule, let's go.
Okay, gut. Wenn du schon einfach random auf Bio umschließt, kannst du das auch gleich mitmachen. Das ist auch schon wurscht. So quasi.
Es geht in einem Aufwasch. Und der Wolfgang hat gesagt, er hat schon immer gewusst, dass er Landwirt werden will. Mhm. Und deswegen ist er direkt nach dieser 8 Jahren dann in die landwirtschaftliche Schule Leimburg weitergegangen, wo er natürlich auch parallel zum Daniel Siegmund war, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Und ich habe ihn gefragt, wieso er jetzt als Jüngster immer gewusst hat, dass er der Landwirt werden will. Und anscheinend haben beide älteren Brüder von Wolfgang absolut kein Interesse daran gehabt, den Hof zu übernehmen. Mhm. Deswegen war es irgendwie daheim immer schon klar, der Wolle macht es.
Ja, okay, cool. War ja super, wenn das so klar ist, weil
bei drei Brüder fertig.
Kann ja viel in viel Richtungen gehen.
Das stimmt, ja. Das erste Jahr in Leimburg hat der Wolle dann gleich zweimal mitgenommen. Umstieg von Waldorfsystem auf klassisches Schulsystem ist jetzt nicht das Einfachste, wie wir uns vorstellen können. Aber das, was er in Leimburg gelernt hat, das hat er schon aufgesagt, hat der Wolfgang gemeint. Er hat damals schon kapiert, dass er jetzt das Ganze nicht unbedingt wegen der Tests und der Noten lernen muss, sondern weil er es dann daheim irgendwann einmal brauchen wird, wenn er jetzt übernehmen will. Trotzdem, sagt er, bleibt er der Praktiker. Matura und Studium sind für ihn sowieso nie im Raum gestanden. Mhm. Der wollte schon Landwirt werden. Der wollte wirklich mit den Händen arbeiten. Ja. Exakt. Berufspraxis hingegen wollte er unbedingt machen an anderen Betrieben. Und zwar nicht nur irgendwo in Südtirol. Das erste Praktikum während der Schule hat er gleich im Ausland gemacht, eben weil er jetzt nicht unbedingt bei einer Kellerei sein wollte oder sowas in die Richtung. Das hat ihn gar nicht so wirklich interessiert. Gelandet ist er dann, und das ist unser erster Name, den wir kennen, beim Benedikt Balthes in Klingenberg.
Aha.
Mhm.
Nice.
Das war damals auf so ein Gespräch mit dem Daniel Siegmund hin, der war ja eine Klasse über ihm.
Ja.
Die waren dort auf Schulbesuch und haben halt das Weingut dort besucht, das Stadtweingut. Aha. Da war der Benedikt Balthes schon am Werk und der Daniel dürfte damals sehr beeindruckt gewesen sein und hat halt im Wolle dann gesagt, boah, da musst hin, wenn du jetzt Schulpraktikum machst, da musst hin, das war super cool, das ist ein super Typ. Und so hat der Wolfgang hingeschrieben und hat den Platz gekriegt und war dann 2015 für die Leser in Franken.
Nice, ja, spannend, okay, cool.
Bevor es dann zurück in dieses letzte Schuljahr gegangen ist. Und die Entscheidung war genau die richtige, sagt der Wolle. Der Fokus in Klingenberg ist zwar klar auf Rotweinen gewesen, aber von der Grundstruktur und von der Arbeitsweise am Betrieb hat sich der Wolfgang schon sehr viel mitnehmen können. Das war viel eher in die Richtung, in die er einmal sich vorstellen hat, Kindern zu arbeiten, als jetzt irgendein großer Kellereibetrieb im Nachbarort oder sowas in die Richtung.
Ja, natürlich, auch trotzdem klar strukturiert.
Genau.
Trotzdem steil.
Trotzdem steil, trotzdem auch mit vielen Ideen im Hintergrund und mit einer spannenden Arbeitsweise. Und deswegen hat er gesagt, das war eigentlich super. im
und
Juni.
Trotzdem war es ein bisschen Underdog-Tal. Ne? Das ja, passt ja. auch wieder gut zum Eisacktal.
Passt sehr gut zum Eisacktal dazu, so ist es. Im Juni, und wir haben mehr Underdogs hier drinnen, das müsst ihr gleich nur sagen. Im Juni 2016 ist er dann nach dem Schulabschluss erst einmal heimgekommen und hat dann aber schon recht früh gesehen, dass es jetzt nicht so easy ist, gemeinsam mit dem Papa am Betrieb zu arbeiten und sich auszumachen, wer jetzt welche Entscheidungen trifft. Weil am Schluss war es damals eben nur klar, der Papa, also ich meine, der Wolle war da halt unter 20, ne? Also ja, du bist ja, ja trotzdem klar. noch ein Teenager am Schluss. Ja. Und der Papa war halt der Verantwortliche. Mhm. Und sie da jetzt dann einzubringen mit irgendwelchen Entscheidungen und das auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen, wenn es am Schluss nicht du dafür dastehen musst, war halt, das hat er gesehen, ja. macht jetzt nicht hundertprozentig Sinn. Also war es gescheiter, sich nochmal irgendwo anders ein bisschen Praxiserfahrung zu holen. Mhm. 2017 hat dann der Frost nur dazu geführt, dass eine sehr, sehr kleine Lese angestanden ist. Deswegen hat er überhaupt gar nichts dagegen gesprochen, dass er ein bisschen länger weggeht, dass er ein paar Monate auch ins Ausland gehen kann. Und auf der Summa, Shoutout Summer, hat er dann in dem Jahr den Andreas von, also Andreas Schumann von Odinstal kennengelernt.
Oh, okay, cool.
Und war komplett fasziniert von dessen Weinen. Also wirklich Fair komplett enough. Fasziniert. Und so hat er den halt dann angeschrieben und gefragt, ob er nicht im Herbst ein bisschen Zeit bei ihm verbringen kann. Und der Antrieb für dieses Praktikum war zum einen schon auch, dass der Wolfgang das Gefühl gehabt hat, im Weinbau grundsätzlich, also in diesem Handwerk, ist er gefestigt, weil das hat er schon immer gemacht. Mhm. Er ist schon immer in diese Weinberg da gestanden. Und der hat das Gefühl gehabt, das kann er, das passt schon. Aber so seine eigene Idee von Wein zu entwickeln und seinen eigenen Stil also ein bisschen zu entwickeln, da hat er gewusst, da muss er jetzt noch mehr anschauen. Mhm. Also da muss er auch noch mehr reinarbeiten in das Ganze. Plus, damals war es auch noch nicht so 100% klar, ob er jetzt wirklich einen vollen Fokus auf Weinbau legen will oder ob er nicht Obstbau stärker fokussieren will.
Ah ja, okay, das war schon wirklich ein Punkt.
Absolut, weil Leinburg ist ja auch wirklich eine Obst- und Weinbauschule, also da lernst du wirklich beides. Und wenn du einen klassischen Weinbau und nur Weinbaubetrieb daheim hast, dann bist du wahrscheinlich eher fokussiert auf das eine. Ja, bei einer ist ja wirklich 50-50, ziemlich genau. Und dementsprechend war der Wolle noch nicht hundertprozentig jetzt fixiert darauf, dass es Wein sein muss. Aber der Andreas Schumann hat ihm dann ordentlich den Kopf gewaschen, hat er gesagt. Okay. Nach dem Praktikum war dann einerseits klar, er will fix Wein machen. Das Thema ist einfach großartig, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, da gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, Ideen einzubringen und umzusetzen. Das ist einfach ein tieferes Thema. Das taugt ihm einfach mehr. Plus, er hat gelernt, die Lagen im Eisacktal sind eigentlich auch richtig spannend. Mhm. Also da kann man schon einiges rausholen. Und dieser Außenblick, der hat ihm sehr, sehr viel gebracht, hat er gemeint. Also er hat einfach nur mehr Potenzial gesehen, als er das vielleicht vorher gesehen hat.
Ja, sicher.
Was er bei Odinstal außerdem gelernt hat, ist so Grundvertrauen in die Weinbereitung. Die Weine haben ihm damals so gut geschmeckt, hat er gesagt. Und der Andreas hat im Keller wirklich fast nichts gemacht. Mhm.
Ja, ich glaube, gerade für so Philosophie-Themen gibt es wahrscheinlich wenig Personen, die da besser geeignet sind, als wie das zum Andreas Schumann gehst, weil der halt einfach so viele Sachen sich überlegt und da so viele Sachen erklären kann.
Ja.
Ich glaube, das ist schon richtig beeindruckend. Ja.
Absolut. Da wollte er dazu, dass der Andreas selber während der Lese quasi nicht im Keller war, also ganz wenig im Keller war und eigentlich nichts verkostet hat. Also wirklich komplettes Vertrauen gehabt hat, dass das schon passt mit den Trauben, die er da jetzt liefert. Und das hat schon Eindruck hinterlassen beim Wolfgang. Vielleicht hat es ihn auch ein bisschen gestresst. Er hat gemeint, dass er dann, weil er war schon mehr im Keller, der Tank waschen müssen und so weiter und so fort, so ein bisschen das gemacht. Er hat schon manchmal geschaut, wie es die Weine geht. Einfach zum Checken mal ganz kurz. Auch wenn es der Andreas jetzt nicht gemacht hat. Ja. Aber gut, ab 2017 war also klar, Wolfgang will den Betrieb übernehmen und wirklich auch in Weinbau ausrichten. Also Betrieb übernehmen war sowieso klar, aber Weinbauausrichtung war ab dem Zeitpunkt auch fixiert. Und er hat sich schon ein paar spannende Praktika geholt gehabt, aber was ihm noch ein bisschen gefällt hat, war dieses Thema Kellerarbeit. Davon wollte er eigentlich noch mehr wissen. Und da war jetzt, wie schon gesagt, beim Andreas Schumann gar nicht so viel da.
Ja, klar.
Weil er da gesagt, auch wenn du jetzt nicht hochtechnologisch arbeiten willst oder auch nicht alles wegschönen willst, wenn du jetzt eigentlich grundsätzlich eher Low Intervention arbeiten willst, du triffst als Weinbauer dann trotzdem 1000 Entscheidungen und die sollten alle halt trotzdem gut überlegt sein. Und dementsprechend hat er sich dann trotzdem nach einem Praktikum umgeschaut, wo er nochmal eine andere Sichtweise drauf hat. Trotzdem bleiben wir in diesem eher Richtung Low Intervention gehenden Bereich, aber halt nur mal was anderes halt. Eine andere, jetzt wird er gleich, wer es ist, ja, okay. aber eine andere Sichtweise vielleicht nochmal drauf. 2018 hat er sich dann auch wieder über Diskussionen mit dem Daniel Siegmund und Tipps vom Carsten Saalwächter jemanden geholt. Er war nicht vom Carsten Saalwächter natürlich, aber jetzt geht es ja nur nicht aus. Ja. Er hat sich einen geholt, der vielleicht nochmal eine andere Adresse dafür ist, aber die richtige dafür, und ist beim Kai Schätzl gelernt.
Ah,
2018, ja, Kai Schätzl ist halt wirklich Umbruchphase, also ganz spannend, genau. Und der Kai hat mit ihm damals sehr viel diskutiert, hat er gesagt, das war sehr interessant, weil er halt so offen war und so viel erzählt hat und weil er halt auch aus einem klassischeren Bereich grundsätzlich kommt und jetzt dann trotzdem einen sehr großen Schwenk gemacht hat. Also auch das war sehr interessant, weil da hat er dieses klassische Weinbauthema und dieses klassische, man muss schon mehr im Keller machen Thema drinnen und dann aber trotzdem den Schwenk in eine andere Richtung.
Spannend.
Und mit dem Kai war er damals fast jeden Tag zum Kosten im Keller. Also da hat er gesagt, das war nicht so wie beim Andreas Schumann, wo er halt, der war halt nicht da einfach. Der war einfach draußen und hat geschaut, dass halt Reife gerade und so weiter und lesen und so. Und Kai Schätzl und er sind dann trotzdem öfter im Keller gestanden und er hat sich so ein Zitat von ihm gemerkt. Der Kai hat zu ihm gesagt, schau Wolfgang, die Fässer, die du da in deinem Keller hast, das ist quasi ein Puzzle und bis zur Füllung musst du zusammenstellen, was da zusammenpasst, herausfinden, was funktioniert und was nicht, damit am Schluss ein stimmiges Bild entsteht. Also das hat er sich wirklich gemerkt und also ein bisschen eingeprägt. Und was witzig war für mich, ist, oft musst du ja WinzerInnen so ein bisschen aus der Nase ziehen, was für Praktikum sie gemacht haben und was da auch wirklich wichtig war. Weil manche sagen halt, ja, ich war da und dann war ich da und dann war ich da und dann habe ich meinen eigenen gemacht.
Oder ich habe da 3 Praktika gemacht, aber das ist nicht so wichtig, weil eigentlich geht es jetzt um mich und um meinen Wein.
Yes. Und beim Wolfgang war es wirklich so, dass der im Detail jedes Praktikum beschrieben hat und auch die wichtigsten Learnings, ohne dass ich gefragt habe danach.
Cool.
Das war sehr, sehr nice für mich. Ich habe einfach nur mitschreiben müssen, das war optimal. Und er hat gesagt, für ihn war wirklich jedes Praktikum prägend, auf die eine oder andere Weise. Ja. Und hat er extra nochmal betont, wie sehr jungen WinzerInnen, auch wenn er mit denen redet, immer selber empfiehlt, bitte geht's, macht's. Geht's auch woanders hin, macht's nicht nur in eicherer Region, weil in eicherer Region wird's nur sehr viel mehr machen.
Ja, ja.
Das lernt's, also da kommt's eh rein. Aber sucht euch lieber Leute außer auch weiter weg, das ist gar kein Problem. Wenn's irgendwie ausgeht, holt euch das Wissen.
Ganz richtig, und die Regionen sind ja am Schluss auch alle betriebsblind.
Ja.
Weil also das hörst du ja so oft, das hat ja Daniel Sigmund hat das ja auch so schön erzählt, so quasi, wie er mit den Südtiroler Weinen, die ihm geschmeckt haben, quasi damals, oder wo er glaubt hat, das ist jetzt der Peak, rausgegangen ist und wie die immer überblieben sind, quasi, weil da halt noch so viel mehr geht und wie er gemerkt hat, was da für ein Blick eigentlich auf die Region von außen da ist, den man von innen ja gar nicht hat.
Exakt. Und er hat gesagt, das war super wertvoll. Also der Wolfgang hat gesagt, super wertvoll. Und er hat gesagt, das machst du halt niemals fürs Geld. Das Geld ist da absolut irrelevant, das machst du fürs Wissen. Der Deal ist immer, ich mache die Arbeit. Du gibst mir das Wissen und die Informationen, die ich brauche, sagt
richtig.
Er.
Und dann hast du vielleicht langfristig auch noch eine Connection, die dich weiterbringt. Also das ist halt, das ist ja trotzdem ein Mini-Bubble am Schluss,
ja,
so das ganze es. Ding. Und da ist schon wichtig, dass du auch einfach Leute kennenlernst und die wieder weitervermitteln, so wie da, wir haben sie jetzt in der Geschichte drinnen. Ne? Ohne Daniel Sigmund, Carsten Saalwächter, dies, das, kommst du ja gar nicht zu den Leuten, weil woher? Woher sollst denn du jetzt genau wissen, was jetzt passen könnte?
Exakt. Und ja, deswegen, er kann das echt nur unterstreichen, sagt er. Zwischen 2018 und 2019 war dann so ein bisschen die Übergangszeit zu Hause mit dem Papa. Da hat der Wolfgang dann mehr und mehr Verantwortung übernommen im Betrieb. Da war er immer noch sehr, sehr jung. Der ist, ich glaube, ein 97er Jahrgang oder sowas in der Richtung. Der ist jetzt 29, 30 so. Damals, 2018, 2019, halt so ein bisschen reingewachsen in das Ganze. Wirklich dann mehr und mehr übernommen. Die ersten Veränderungen im Betrieb auch vorgenommen, die er so ein bisschen für sich machen wollte und die ihm wichtig waren. Und ab 2020 ist dann das Ganze wirklich unter seiner Feder gelaufen. Also da hat der Papa wirklich früh gesagt, jetzt machst es du. Die Grundeinstellung vom Vater war jetzt auch nicht meilenweit entfernt von seiner, hat der Wolfgang gesagt. Biologische Bewirtschaftung war keine Frage. Und im Keller war es grundsätzlich für beide gescheiter, wenn du jetzt nicht unendlich für eingreifst. Also Spontanverkehrung war sowieso klar.
Ja,
und auch sonst, wie wir jetzt schon auserklärt haben, dieses 1000 Zusätze verwenden war sowieso nicht sinnvoll.
Ja, wenn du mal auf einem biologischen Weg bist, dann bist du ja in der Regel, das gilt natürlich nicht für alle, aber gerade auch noch selber beibracht und auf der Basis von, nicht, ich mache das, damit ich mehr Kohle verdiene, sondern ich mache das aus einer gewissen Überzeugung.
Ja.
Und weil ich da keinen Schaß dazu hauen will, mehr oder weniger, dann macht schon Sinn, dass du im Keller auch nicht allzu viel machst. Ja.
Ja, genau. Also sie waren sich relativ einig, die wichtigere Arbeit ist die im Weingarten draußen. Im Weingarten, der zu dem Zeitpunkt ja schon ungefähr 25 Jahre lang biologisch bewirtschaftet war, hat der Wolfgang die Bodenbearbeitung aber durchaus leicht umgestellt. Also da war sein Papa sehr, sehr extensiv unterwegs. Es war sehr, sehr mager das Ganze, sehr, sehr magerer Wuchs auch. Und der Wolfgang hat damals dann so ein bisschen angefangen mit Einsaaten zu arbeiten und den Boden und das Bodenleben wieder so ein bisschen stärker zu aktivieren, weil er trotzdem gesehen hat, das ist auch nicht unwichtig. Also die Rebe braucht durchaus ein bisschen Wachstum. Und sobald man halt Richtung, es ist ein warmes Jahr oder du hast sehr viel Sonne gehen, dann brauchst du einfach auch diese Blätter, die den Schatten geben.
Sicher.
Und wenn du ganz, ganz mageres Wachstum hast, dann tust du ohnehin ein bisschen schwerer.
Schwieriger.
Genau. Und es ist trotzdem am Schluss nicht unendlich viel, dass da gelesen werden kann. Ja, am Schluss hast du natürlich diesen ganzen kargen Boden und du bist relativ weit oben. Da kommt sowieso nie unendlich viel dabei raus. Ja, nicht einmal beim Silvaner.
Ja, ja. Wann dann tut aber.
Nicht einmal da.
Nicht einmal da, ja.
Außerdem hat er über die letzten Jahre hinweg immer so Schritt für Schritt Flächen von Obstbau in Weinbau überführt, wo es sinnvoll war. Das ist eigentlich recht gut gegangen, muss natürlich so ein bisschen eintakten. Finanziell ist es auch wieder so ein Punkt.
Ja, sicher.
Aber diese Umwandlung hat er dann auch fortgeführt über die letzten Jahre und hat Reben neu auspflanzt. Mittlerweile bringen die sogar schon Erträge. Also jetzt, was jetzt kommen wir in die spannendere Zeit rein. Der Papa hat ursprünglich nur 3 Weine gehabt und das war bei seinen nicht einmal 10.000 Flaschen eh absolut in Ordnung. Du brauchst ja nicht 15 verschiedene Weine, wenn du 10.000 Flaschen machst. Und der Wolle hat dann die Chance genutzt, das Spektrum ein bisschen zu erweitern. Unter anderem auch mit Riesling, der fühlt sich natürlich dort auch wohl.
Ja, ja,
macht
sicher
auch Sinn. Die kargen, steilen Lagen, das passt schon ganz gut dazu. Heute sind es um die 3,3 Hektar Rebfläche, inklusive einer Pachtfläche, die er noch dazu nehmen hat können in den letzten Jahren. Und es sind nochmal 0,3 Hektar Apfelbäume, die dürfen vorweg, die dürfen jetzt einmal fürs Erste bleiben. Das ist in Ordnung. Vielleicht machen wir da eine kleine Spielerei draus. Er hat schon mal in der Vergangenheit ein bisschen gespielt, aber jetzt hat er gesagt, Fokus muss trotzdem einmal für die nächsten Jahre nur auf dem Thema Wein liegen, da nochmal besser werden. Und dann können wir
Cider
machen.
Cider, ja, ich will gerade sagen.
Genau. Aber deswegen dürfen die 0,3 Hektar Apfel auch wirklich bleiben.
Fair.
Im Keller hat er Wolle Holz integriert, wie du schon richtig ausgelesen hast da.
Das spielst du schon, ja.
Genau, und geht damit viel mehr vom Sediment in die Gärung. Der Papa hat das sehr, sehr, sehr sauber gearbeitet, damit es halt mehr so dieses Südtiroler, fruchtig-frische so ein bisschen drinnen hast. Und das ist halt vom Stil her nicht in Wolfgang Seins. Der wollte einfach viel mehr dieses Thema Holz auch noch integriert haben. Und da wurde ja gesagt, Fruchtstilistik ist sowieso nicht hundertprozentig möglich da oben, weil du bist halt auf 650 bis 850 Meter Meereshöhe. Du kriegst sowieso nicht die große Fruchtbombe, das schaffst du ohnehin nicht. Aber er ist jetzt trotzdem, Primärfrucht ist jetzt nicht hundertprozentig das, was er nur in seinen Weinen haben möchte.
Ja, ist klar, also schaut ja wenig von irgendeiner Primärfrucht. Ne?
So ist es. Holzfässer hat in den letzten Jahren sukzessive dazugekauft. Die sind natürlich auch teuer, deswegen kannst du ohnehin nicht alles auf einen Schlag einkaufen. Außerdem musst du da aufpassen bei den Weißweinen. Du kannst es halt auch überholzen und zwar sehr leicht. Deswegen musst du halt aufpassen mit dem neuen Holz. Und er hat geschaut, dass das jetzt nicht überbordend ist zumindest in den letzten Jahrgängen. Und jetzt ist er bei einem guten Stand und jetzt kann er richtig frei schon arbeiten. Das macht ihm natürlich nochmal mehr Spaß. Eine zusätzliche große Veränderung war für Wolfgang die Entscheidung, mit den Weinen einen weiteren Winter im Keller zu bleiben. Am Anfang, also der Papa hat immer die Weine im August gefüllt gehabt, damit vor der Lese halt alles leer ist. Und der Wolfgang füllt jetzt im nachfolgenden März. Das heißt, die Weine haben noch einen ganzen Zyklus im Keller, den sie durchmachen können. Und das war für ihn ein extrem wichtiger Schritt, um also zum Teil auch ärgere Jahrgangsschwankungen so ein bisschen auszugleichen. Weil wenn du Weine hast, wo du so ein bisschen einen Stress kriegst, hinten nachher, sind die jetzt schon fertig, soll ich die jetzt schon abfüllen, brauchen die dann vielleicht noch ein halbes Jahr, Jahr oder sowas in Richtung in der Flasche, bevor es dann Sinn machen.
Das hilft halt gar nicht, ja.
Exakt. Und er hat gesagt, es ist auch einfach ein bisschen ein Stabilitätsthema bis zum gewissen Grad. Und ein Wein, der sich schon gefunden hat, bevor er abgefüllt wird, ist halt viel gescheiter.
Oh ja.
Und wenn die Weine diesen zweiten Winter kriegen, dann hat der Wolfgang eben nicht diesen Stress mit dem Abfüllen. Dann, manche seiner Weine sind nämlich auf der reduktiveren Seite, dann hat er das Thema, dass es einfach nur reduktiv ist und sonst gar nichts. Und er hat einfach auch mehr von dieser Geradlinigkeit und das ist ihm dann einfach wichtig am Schluss. Das Thema Kontinuität ist vielleicht also stark verankert bei ihm oder dieses, ich muss Jahrgangsunterschiede nicht extrem haben, zumindest wenn es irgendwie geht, ist, weil viel von die Weine vom Zöllhof einerseits bei der Südtiroler Agentur, die sie haben, wir wissen ja, das ist Agenturenbusiness dort, da verteilen Agenturen die Weine, und andererseits bei Agenturen und HändlerInnen im restlichen Italien, die relativ viel in die Gastro verkaufen. Du hast relativ viel Essensbegleitung, das kannst du wahrscheinlich bei dem da auch gut vorstellen,
kann
dass es zu essen
gut
funktioniert.
Das braucht es auch fast so
ein bisschen,
finde ich.
Und deswegen sagt er halt auch, das lässt sich einfach viel besser oder er kann damit die Restaurants und die Gastronomie einfach viel besser unterstützen, wenn es nicht komplett unterschiedliche Weine sind von Jahr zu Jahr. Natürlich muss den Jahrgang spüren und natürlich versuchen wir da jetzt nicht alles abzufedern, aber wenn sie ein Wein besser gefunden hat und das Restaurant das jetzt nicht ein halbes Jahr liegen lassen muss, bevor es irgendwas damit tun kann, dann ist es schon mal viel leichter für alle Beteiligten.
Nicht nur Freakstoff sein, ja.
Exakt. Ab Hofverkauf gibt es übrigens auch noch einiges, das macht vor allem der Vater. Der Josef, dem taugt es nämlich richtig, Führungen und Verkostungen mit den Gästen zu machen. Also der holt wirklich die Leute an den Hof und gibt denen so ganze Touren Und der Wolle ist einfach froh, dass das der Papa gerne macht, weil dann kann sie eher einfach auf die Arbeit im Weingarten und im Köller konzentrieren. Und so kommt auf jeden Fall so um die 15-20% Abhofverkauf zustande. Das ist nicht wenig.
Nicht schlecht, das ist richtig viel. Mhm. Aber es ist halt auch praktisch, wenn du wen hast, den das zahlt.
Ja, voll.
Weil das Problem bei den meisten Winzerinnen und Winzer ist ja einfach, dass sie sagen, ja, ich möchte mich eigentlich darauf konzentrieren, was ich da mache. Ich habe keine Zeit, dass ich da irgendwie lustige Leute herumführe.
So ist es.
Wenn du jetzt aber wen hast, der daran Spaß hat, und ich glaube, du kannst dann auch da relativ schnell viel erreichen, weil das ist ja super spannend, dass da mal so ein Hof, gerade wenn wir da jetzt in biologischer Bewirtschaftung sind, wenn wir da Äpfelbäume noch haben und so, und das ein bisschen diverser ist, das einmal zu sehen und da anzuschauen, gerade in einer Tourismusregion wie Südtirol, ist natürlich leiwand.
Hundertprozentig, ja.
Also, wenn du das hast, ist natürlich geil. Mhm. Hast halt selten, ne, dass du jetzt sagst, ja, passt, du hast wen bei der Hand, der sagt, das zahlt mir einer vor, ich mache das. Du konzentrier dich auf den Wein und alles andere nehme ich da ab. So.
Ja. Na, Wolfgang sagt, das ist ein riesengroßer Vorteil. Also das spart einem sehr viel Zeit und im Papa macht es glücklich, also why not?
Ja, und ne? Ich meine, 20% direkt Endkunde ist halt einfach geil. Mhm. Also das ist auch finanziell
halt,
leiwand.
Ja, so ist es und funktioniert halt trotzdem in so touristischen Regionen, wo die Leute wirklich noch hinfahren, wo sie in den Kofferraum laden und weiterfahren, nur mehr besser als anderswo natürlich, aber großer Vorteil halt, klar. Ansonsten landen die Weine noch in der Schweiz und in Deutschland, aber das sind eher geringere Mengen. Das meiste von den aktuell so um die 15.000 bis 16.000 Flaschen, die er jetzt macht, er landet in Südtirol und in Italien. Klassiker. Silvana ist und bleibt natürlich die Fokussorte am Betrieb. Eh klar, das ist halt eine, die sie im Eisacktal historisch bewiesen hat, nennen wir es einmal so. Und die kann mit der Höhe gut, die kann mit dem Boden gut. Die macht schon ihr Ding, die wächst da, das passt. Und mengenmäßig gibt es davon auch am Betrieb am meisten. Außerdem gibt es noch sowas wie Gewürztraminer, auch das sehr klassisch für die Region. Riesling, wie schon gesagt, auch. Müller-Thurgau auch. Müller-Thurgau auch klassisch für die Region. Hat man eben irgendwann einmal ausgepflanzt. Mhm. Aber im Wolle macht das eigentlich Spaß. Und die Leute, die halt so zum Beispiel daherkommen und einfach ein gemütliches Glasl trinken wollen bei einer, die sind da halt auch happy damit. Ne? Ja, das ist halt easy drinking, das geht super. Und wir sind da immer in einem Preisbereich zwischen 15 und 20 Euro. Das heißt, da sind wir super mit dabei. Und neben dem regulären Silvaner gibt es seit 2021 auch den Einstein. Das ist eine Selektion. Das ist teils aus einer sehr alten Silvaneranlage oben im Dorf auf rund 850 Metern. Und als der Wolle so 2020 um und um richtig übernommen hat, hat er halt am Anfang einmal einfach alles einzeln ausgebaut. Ne? Klassiker.
Einmal
alles
schauen.
Genau, alles anschauen im Detail. Und das ist davor halt schwieriger gegangen und jetzt hat er es einfach selber machen können. Und bei diesem einen Fassel ist einfach hängen geblieben von dieser Parzelle. Ja. Gelesen wird bei ihnen immer reif. Dank der 30 Jahre biologischer Bewirtschaftung und der Höhe und auch der großen Tag-Nacht-Schwankungen reift der Silvaner zum Glück immer recht schön aus bei einer. Aber jetzt ohne, dass er in einen überbordenden Zucker oder sowas in eine Richtung geht. Also das ist ein Vorteil für sie. Und die pH-Werte sind auch immer total super, also sehr, sehr niedrig, sagt er. Da hat er auch nie Probleme damit. Das hilft einem einfach schon sehr. 2023 war der Silvaner schon komplett im Holz. Auch das hast du vorher gut erkannt. Gepresst wird immer relativ stark. Du merkst da das am Tannin.
Ja.
Weil der Wolfgang halt trotzdem die Struktur sucht. Also gerade wenn du diese Reife hast, brauchst du halt die Struktur rundum und um. Ansonsten hast du halt irgendwas, was dann langsam flach wird. Ne? Das bringt uns auch alle nichts. Je nach Jahrgang gärt das Ganze dann einmal schneller, einmal langsamer und kommt eben über diesen zweiten Winter hinweg zur Ruhe, sagt der Wolfgang, bevor dann im Frühling vom nächsten Jahr gefüllt wird. Mit Schwefel hat der Wolfgang übrigens keine Berührungsängste, trotz der ganzen Praktika, die er gemacht hat. Ja, ne? Das sind halt alles sehr, sehr schwefelfreie Menschen. Exakt. Er sagt aber, also er hat das Gefühl, schwefelfrei, also ist einfach nicht sein Thema. Mhm. Er hat jetzt auch nicht die Intention oder in irgendeiner Form das dringliche Bedürfnis, da jetzt schwefelfreie Weine zu machen. Mhm. Er hat natürlich schon welche, wo es weniger Schwefel braucht. Er hat zum Beispiel was aus Maische vergoren ist. Ich glaube, der Gewürztraminer ist das.
Ja.
Der stabilisiert sich quasi von selber, sagt der Wolfgang. Aber ansonsten stört es auch nicht, wenn es da bei 40 oder 50 frei bist. Das ist ja wurscht.
Ja, ist klar.
Je nachdem, wie das Ganze dann am besten funktioniert. Und der reguläre Silvaner vom Zöllhof kostet eben so um die 19. Alle anderen Weine eben auch so um den Dreh, irgendwas zwischen 18, 19, 20, maximal 21. Ausnahme ist der Einstein, der kostet als Topwein dann so um die 30 Euro. Genau. Wie schon gesagt, der Wolle wollte uns auch noch den neuen Jahrgang 24 schicken, weil er gemeint hat, das ist für ihn einfach gerade nochmal spannender als die Jahrgänge davor. Aus logistischen Gründen ist sie das nicht ausgegangen, den Wein schon in dieser Folge zu zeigen, aber wir machen euch eh noch einen extra Beitrag dazu, sobald er dann da ist.
Ich bin sehr gespannt drauf, im Vergleich dann, was sie da noch tut.
Es dürfte einfach mehr von dieser Freshness und Reduktion auch noch drinnen sein.
Würde mich freuen.
Sehr gut.
Also so ein dicken mehr Frische und Reduktion kann das schon haben, glaube ich. Also die Entwicklung klingt einmal sehr, sehr richtig.
Yes, absolut. Ja. Also wir sind gespannt, was wir da dann noch herausfinden können und werden euch das natürlich berichten. Wir freuen uns auch immer sehr, auch wenn es vielleicht für Erfolge nicht ausgeht, wenn wir dann irgendwelche neuen Jahrgänge im Hintergrund noch mal anschauen können. Das ist eigentlich ganz spannend, finde ich.
Voll, voll. Es ist immer spannend, wie die Entwicklungen auch weitergehen. Voll. Ob das in die gleiche Richtung geht, ob sie da was tut, ob das vielleicht stilistisch wieder mal ein bisschen einen anderen Schwenk macht. Also sieht man ja bei vielen Weingütern dann oft, gerade bei Jungen, und wir haben ja viel junge Winzerinnen und Winzer, die auch am Anfang erst stehen in ihrer Geschichte. Und da finde ich es immer besonders spannend, wo finden sie die dann und wohin rennen die dann, wenn es teilweise, weiß nicht, so Anfang voll Reduktion und voll eine plakative Reduktion und so. Und dann auf einmal kostet dann 2-3 Jahre später die Jahrgänge und merkst, okay, gut, das wird auf einmal viel klassischer, viel ruhiger auch oft.
Viel subtiler, ja.
Ja, oder auch dieses von beginnend einmal alles umreißen, sehr in dem Naturweinstilistik-Thema drinnen. Und dann auf einmal denkst du so, wow, das ist jetzt der, weiß nicht, Säckinger zum Beispiel, wo sie ganz viel da hat.
Stimmt, ja.
Das wir in der Folge so ein bisschen behandelt haben, was ja viel erwachsener geworden ist, sagen wir mal so.
Stimmt, ja. Absolut. Und ja, deswegen macht es immer besonders viel Sinn, wenn man dann über die nächsten Jahre hinweg auch noch wirklich sieht, was sie da tut.
Ja.
Und es ist auch komplett unterschiedlich.
Voll.
Also es gibt nie so die klassische Richtung, in die alle gängen. Das kann echt von bis sein.
Ist ja trotzdem ein ultra individuelles Produkt. Das
stimmt.
Ist von so vielen Faktoren abhängig. Mhm. Da gibt es gar keine, wenn es eine uniforme Lösung gab, dann war es ja wieder Dreck.
Also das war fad, ja. So ist es. Die Weine von Wolfgang findet ihr auf jeden Fall in Südtirol und in Italien generell sehr, sehr gut verteilt. Für Österreich und Deutschland hat er wohl gesagt, schreibt's mal. Also wir schmeißen euch, es ist leichter. Wir schmeißen euch einfach die E-Mail-Adresse dann in die Shownotes und dann könnt ihr bestellen, wenn ihr interessiert seid. Gerade wie schon gesagt, Jahrgang 24 kommt noch als Nachbewertung dazu. Und dann könnt ihr euch gleich mal den Jahrgang eventuell anschauen. Der ist jetzt gerade fresh am Markt. Bitte deine Bewertung.
Jawohl. Sehr zugänglich, das ganze Ding.
Absolut.
Sehr, sehr unsilvanerig, wie ich eh schon vorher gesagt habe, also weil es halt einfach reif ist und nicht diese grünen Noten hat. Mhm. Das, was, glaube ich, viele Leute auch am Silvaner so ein bisschen abschreckt.
Ja, stimmt. Also manchmal ist es halt auch brutal. Silvaner kann schon einfach die versuchen umzuschneiden mit seiner Grasblattklinge. Ne?
Ja, ja, so richtig, ja. Und das, glaube ich, also da, wenn du sagst, oh, Silvaner ist normal nicht so hundertprozentig meins, glaube ich, fühlst du da viel mehr aufkommen.
Ja.
Und ich finde insgesamt, das ist schon sehr charming. Ne?
Very.
Also ich glaube, da gibt es neben dem, das jetzt nicht schmeckt. Für mich kennt es natürlich noch, wie ich vorher schon gesagt habe, so ein bisschen mehr Drive haben, ein bisschen mehr Freshness.
Aber dann kann halt wirklich 24 so ein bisschen die Lösung für dich sein.
Ich
glaube,
deswegen bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Ja. Aber sonst ist das halt einfach ein sehr schön gemachter Wein. Ja? Also das hat ein bisschen Holz, das hat ein bisschen Schmelz, das hat einen Soft, das macht Spaß zum Trinken und Gemma. Ich bin bewertungstechnisch irgendwo bei einer 9,1, 9,2.
Wunderbar.
Schönes Ding.
Bin ich eigentlich ganz bei dir, das funktioniert für mich genauso. Und wie schon gesagt, ich bin sau gespannt auf den 24er Jahrgang, was sie da dran hat. Im 24er Jahrgang gibt es übrigens auch nur den Silvaner und nicht den Silvaner Einstein, weil ich glaube, in dem Jahr einfach irgendein Fassl oder sowas in der Richtung hat es nicht geschafft. Und anstatt dass der Wolle der versucht, das irgendwie einzuverschneiden, das macht sowieso keinen Sinn bei so wenig. Voll. Anstattdessen hat er gesagt, okay, dann kommt einfach mein großer Silvaner quasi auch da rein. Und jetzt können wir gespannt sein. Und der große, also der reguläre Silvaner ist halt Bread and Butter. Also das ist halt der Bread and Butter Wein, davon gibt es am meisten Menge. Und das ist auch so ein bisschen das Aushängeschild von dem Ganzen. Und deswegen hat er gesagt, lieber stärke den, als dass ich ganz wenig Silvaner noch habe und mir da gefühlt ein bisschen was fehlt da dabei. Und deswegen ist der 24er Silvaner wahrscheinlich nur mal ein bisschen spannender. Und dementsprechend, ja, schauen wir uns an, sobald er dann da ist. Wir freuen uns drauf. Der Zukunft sieht der Wolfgang eigentlich grundsätzlich auch noch sehr, sehr entspannt entgegen. Er ist jetzt 29, hat also noch sehr viel Zeit, an seinem Wein im Detail zu arbeiten und sieht grundsätzlich einiges an Potenzial im Eisacktal, auch auf die nächsten 30 Jahre gesehen. Und im Gegensatz zu anderen Regionen sagt er heute, er ist in der privilegierten Lage, dass es jetzt weniger Sorgen machen muss, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren viel zu heiß wird, als dass man da überhaupt Wein machen kann. Im Gegensatz zu den anderen Regionen ist bei einer wortwörtlich auch noch Luft nach oben.
Ja.
Die Chance, dass man mit den Reben einfach aufwandert, ist bei einer nicht nur gegeben, sondern auch wirklich sehr gut machbar, wenn notwendig.
Ja.
Also sie haben da oben einfach nur die Wiesen, die man durchaus verwandeln kann, die vom Boden her ganz, ganz ähnlich aufgebaut sind.
Wo halt bis jetzt nichts reif geworden ist.
Genau, wo es einfach bisher noch keinen Sinn gemacht hat, aber wo man durchaus raufwandern könnte.
Mhm.
Also da
das
haben
ist schon
sie nur diese Bewegungsfreiheit.
Ja. Ja.
Plus er hat auch nicht das Gefühl, dass es jetzt schon irgendwie zu heiß werden wird oder sowas in Richtung. Natürlich Extremwetterereignisse, damit haben sie wie alle anderen zu kämpfen, ganz klar. Und natürlich gibt es jetzt heißere Jahrgänge auch noch wie 22, wo es halt schon dann, wenn man einfach ein bisschen mehr Sorge hast, dass die Trauben das jetzt wirklich schaffen und was die jetzt wirklich da tun. Aber es ist halt ganz was anderes als in anderen Regionen am Schluss. Deswegen grundsätzliche Entspanntheit. Die Größe, wie sie es jetzt haben, passt für den Wolfgang eigentlich auch sehr, sehr gut. Die Familie kann gut davon leben und der Wolfgang kann draußen im Weingarten stehen und muss nicht das abgeben, um jetzt irgendwie den Betrieb zu managen. Das würde er wirklich nicht abgeben wollen. Mit biologischer Bewirtschaftung in die Steilhänge ist er jetzt bei seiner gut 3 Hektar eh gefordert. Du brauchst ja sehr, sehr viel Zeit, dass du mal da durch bist, durch die ganzen steilen, terrassierten Hänge. Und wenn es bei Bio mal wieder Schlag auf Schlag geht und du sehr, sehr kurzfristig agieren musst, dann rennst eh. Dann reichen da 3 Hektar mehr als.
In Steillagen bei Bio rennst du halt wirklich. Ne? Also da fährst du halt nicht, sondern rennst.
Da kannst du auch nicht fahren.
Das ist halt der Schaß, ja.
Aber der Wolfgang sagt, er würde es genauso. Er würde draußen stehen, er würde es selber machen. Er will kein Team managen, sondern mit den Händen arbeiten. Das ist einfach seins. Er sagt, deswegen bin ich ja Landwirt worden. Und er hat auch gesagt, sie haben jetzt diese offizielle Hofübergabe gehabt Anfang dieses Jahres, wo halt sehr viel Bürokratie dabei war. Das gehört halt einfach so ein bisschen dazu. Und er ist im, ich glaube, er hat gesagt, er ist im Februar und März sehr, sehr viel einfach drinnen im Büro gesessen und hat dann irgendwann dem Papa gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, dann mache ich das sicher nicht.
Okay, sehr gut. Also
mittlerweile,
er will wirklich draußen
sein. Ja, er will wirklich draußen sein. Mittlerweile haben wir das hinter uns gebracht. Jetzt kann er wieder im Keller und im Weingarten sein. Jetzt passt die Sache wieder. Er hat auch gesagt, er würde sich grundsätzlich auch freuen, wenn seine Freundin ein bisschen mehr im Büro übernehmen könnte. Dann kann er nur mehr draußen sein. Ah, ja. Vielleicht wird das ja mal was.
Okay, aber die hat dabei einen anderen Job quasi.
Ich weiß ich gar nicht. Okay, ich habe nur so ein bisschen im Hintergrund quasi dann rausgehört. Es wird ihm schon taugen, wenn er da gar nichts mehr machen muss im Büro.
Okay. Ja, fair. Das würde uns natürlich allen taugen, wenn diese Aufgaben, die wir nicht so gern machen, wenn es einfach auch nochmal wird.
Ja.
Aber wenn er eine Lösung findet, ist das natürlich nicht so schlecht.
Und ansonsten hat er jetzt einfach Möglichkeit und auch viel Zeit, dass er weiter an seiner Weinarbeit mit den Flächen, die er jetzt hat, das Ganze nochmal besser kennenlernt und nochmal besser reinarbeitet. Und ja, ich glaube, das wird noch sehr interessant zu sehen, wie es weitergeht im Eisacktal.
Sehr, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für diese schöne Folge. Was mich noch interessieren würde, ich weiß nicht, ob ihr das besprochen habt, aber wie du Andreas Schumann gesagt hast, war für mich eigentlich logisch, dass da irgendwo eine Biodünnbekehrung stattgefunden hat.
Anscheinend nicht. Anscheinend ist die, ich weiß nicht, ob es nicht einfach diese extreme Vorprägung ist, weil Bio schon immer bei einer am Weingut war. Aber nein, Biodünn war eigentlich kein Thema.
Spannend, weil gefühlt ist der Andreas der schon Typ, der die halt überzeugt. Weil er halt einfach sehr überzeugt ist einerseits, aber gar nicht negativ gemeint quasi so als Bekehrung, sondern viel positiver gemeint von der lebt es halt so vor, wo du denkst, okay gut, der denkt an so viele Sachen und da sind so viele komplexe Zusammenhänge, die er da auch erklären kann, dass da ja sehr viele Leute berichten, dass danach eigentlich gesagt haben, okay gut, das muss ich zumindest auch probieren, weil offensichtlich ist das ja urgeil.
Also es kann sein, weil das war trotzdem 2017, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Damals hat der Wolfgang ja noch nicht diese große Entscheidungsgewalt am Betrieb gehabt. Da war es ja trotzdem noch eher der Betrieb vom Papa. Okay. Vielleicht hätte er schon Entscheidungsgewalt gehabt, dann eh gleich mal reingestartet. Das haben wir gar nicht so im Detail ausdiskutiert gehabt.
Kann man ja nachliefern mit dem Wein.
Stimmt, das können wir eigentlich noch. Ich kann noch fragen. Er schickt mir sicher Sprachnachrichten, dann werden wir das durchdiskutieren.
Super.
Aber nein, es war... Bio war immer das, was sie machen wollten am Zöllhof. Bio it is.
Na, ja, cool. Also fair enough. Aber wenn man nur dachte, wie der Name gefallen ist, war das für mich eigentlich logisch, dass das jetzt irgendwann
kommen
kommt.
Muss.
Deswegen habe ich es nochmal nachfragen müssen.
Nein, ausnahmsweise aber nicht. Cool. Aber es ist eh lustig, weil da wollte ja wirklich, das ist ein Zitat von ihm. Er hat gesagt, ja, der Andreas Schumann hat mir dann schon ordentlich den Kopf gewaschen. Genauso stellen wir das vor.
Na, logisch. Also,
dass der mal wirklich sagt, was er denkt.
Vielleicht gibt er schon einmal Gas, weil der hat halt schon sehr, sehr viel gesehen auch. Und sich schon sehr, sehr viel überlegt und ist ja viel unterwegs auch und diskutiert auch mit ganz vielen Leuten, weil halt einfach, ich habe vorher schon gesagt, so quasi, das ist halt wahrscheinlich der philosophische Mastermind, den du brauchst. Da gibt es nicht viel.
Ja.
Der nächste war dann wahrscheinlich eh so, wer wieder Kai Schätzl. Also das ist dann ja auch schon wieder so ein sehr philosophisch denkender Mensch, sagen wir mal so.
Ja.
Ah, sehr spannend. Na, sehr gut. Liefern wir einfach nach, hätte ich gesagt.
Wird nachgeliefert auf jeden Fall. Wunderbar.
Na dann, herzlichen Dank für diese schöne Folge. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.